Breitband Topic.
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist natürlich das Thema derzeit. Aber trotz der massiven Berichterstattung bleibt es und ist es schwer, sich ein objektives Bild der Lage und der Stimmung in beiden Ländern zu machen.
Auf der einen Seite sind die Positionen innerhalb Russlands und der Ukraine differenziert. Auf der anderen Seite werden einheimische und ausländische Journalisten an einer freien Berichterstattung über den Konflikt gehindert. In Russland beispielsweise verbreiten einflussreiche, staatlich gelenkte Fernsehsender ein abschätziges Bild über die Ukraine.
Adalbert Sinjavsky fasst die aktuelle Situation der russischen und ukrainischen Berichterstattung über den Konflikt zusammen.
Все-таки продолжали скандировать Россия, Крым в составе России, мы за Россию.
So gespalten die Menschen in der Ukraine sind, so gespalten ist auch die Medienlandschaft. Auf der einen Seite das Lager der Janukowitsch-Anhänger, auf der anderen Sympathisanten der Opposition, die an die Macht gekommen ist. Welche Berichte in den Medien wirklich objektiv sind, ist da schwer zu erkennen. Die meisten Medienkonzerne sind in der Hand von Janukowitsch-treuen Oligarchen. Sie kaufen kritische Blätter und Sender auf, entlassen die Chefredakteure und zensieren unbequeme Themen, so geschehen bei den Magazinen Forbes und Correspondent. Uniformierte Kräfte, mutmaßlich von der russischen Spezialeinheit SSO, schüchtern auf der Halbinsel Krim unabhängige Journalisten ein und besetzen wichtige Gebäude. Auf der Gegenseite stehen vor allem die Netzzeitung Ukrainska Pravda und eine Handvoll Wochenzeitungen. Sie sind das Sprachrohr der proeuropäischen Bewegung.
Hello, my name is Andriy, and I'm here with my colleagues, fellow journalists from Hromadske Radio. That means public radio in Ukrainian.
Beflügelt wurden die Proteste von den Alternativmedien. Im Netz hat die Bewegung einen eigenen TV- und Hörfunkkanal Hromadske. Journalisten haben sich spontan zusammengeschlossen, sie filmen und posten mit ihren Smartphones. Vorn mit dabei sind Investigativjournalist Mustafa Naim, der die Protestwelle mit einem Posting in den sozialen Netzwerken losgetreten hat, und die Facebook-Gruppe Euromaidan. Und Babylon 13, eine Gruppe von Filmemachern, zeigt bei YouTube künstlerische Videos über Demos und Ereignisse, die in der Mainstream-Berichterstattung zu kurz kommen. Die alternativen Medien wollen ein authentisches Bild der Proteste zeigen, doch Journalismus und Aktivismus sind hier oftmals nicht zu trennen.
Just because I work here for RT doesn't mean I don't have editorial independence. And I can't stress enough how strongly I am against any state intervention in a sovereign nation's affairs. What Russia did is wrong.
Auf russischer Seite hat der staatliche Auslandssender Russia Today kürzlich für Aufsehen gesorgt. Eine Moderatorin kritisierte Präsident Putin für sein Vorgehen in der Ukraine. Ihre Kollegin hat auf Sendung ihren Job gekündigt. Doch das sind Ausnahmen. Seit Monaten stellen die gleichgeschalteten Staatsmedien die Proteste als Massenunruhen von extremistischen Kräften dar, die vom Westen angeheizt werden. Propaganda, Zensur und Selbstzensur sind in den russischen und ukrainischen Medien Alltag.
Aber auch den westlichen Medien wird von Osteuropa-Kennern vorgeworfen, vorurteilsbeladen und nicht kenntnisreich genug von der Situation zu berichten. Deshalb schauen wir uns jetzt nicht nur die Berichterstattung der ukrainischen und russischen, sondern auch der westlichen Medien genauer an.
Und zwar mit Gemma Pörzgen. Sie ist Journalistin mit Osteuropa-Schwerpunkt und Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen. Wir haben vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollten wissen, warum die Medien so berichten, wie sie nur einmal berichten, welche Interessen und Akteure eine Rolle spielen und wie und ob eine differenzierte Berichterstattung überhaupt möglich ist.
Als erstes haben wir Sie gefragt, welche Stereotype am häufigsten reproduziert werden.
Also mein Eindruck ist, dass es so bestimmte Stereotypen gibt, die sich so durchziehen, die ich besonders problematisch finde. Das ist einmal zum Beispiel diese Kategorie des Westens. Ich finde, dass wir als Kollegen oder Journalisten und Redaktionen irgendwie sehr wohl Anlass haben, uns mal darüber Gedanken zu machen, ob das nicht tatsächlich eine Vokabel ist aus dem Kalten Krieg, die längst wieder überholt ist, weil man eben tatsächlich in der Europäischen Union schon lange Länder hat, die traditionell sozusagen zu Osteuropa oder Südosteuropa gehörten und man mit dieser Kategorie des Westens immer sozusagen so eine Einheitlichkeit suggeriert, die es ja gar nicht gibt, wie wir ganz gut sehen können daran, dass in der EU man sehr uneins ist über Maßnahmen gegenüber Russland, dass Washington eine viel härtere Position hat. Also was ist das heute so, der Westen? Also mir persönlich geht es so, dass das für mich das Stereotyp ist, das mich eigentlich am meisten stört.
Gibt es denn auch Stereotype betreffend Russland, betreffend der Ukraine?
Da gibt es sicherlich traditionell auch Stereotype, wobei ich im Moment den Eindruck habe, dadurch, dass ja viele Kollegen vor Ort sind, die tatsächlich Russisch sprechen, die die Länder gut kennen, die da unterwegs sind, dass die ja ganz gut aus den Ländern berichten und manche dieser Stereotype aufbrechen. Wenn Sie so wollen, ist natürlich auch ein Stereotyp diese Angst vor Russland. Etwas, was sich durchaus ja auch immer wieder durchzieht, wo man sagen muss, das führt vielleicht immer ein bisschen zu einer übertriebenen Hysterie, wobei ich überhaupt nicht kleinreden will, was jetzt passiert. Ich finde das auch sehr besorgniserregend, aber habe manchmal das Gefühl, es würde gerade in den Medien gut tun, ein bisschen mehr Ruhe einkehren zu lassen, sich das mal ein bisschen differenzierter anzuschauen und einfach diesen aufgeregten Ton rauszunehmen.
Woran liegt es denn, dass solche Stereotype immer noch reproduziert werden in den Medien? Also gibt es da spezielles Interesse dran? Gibt es spezielle Akteure, die genau das vorantreiben?
Ja, das ist schwierig festzumachen. Also mein Eindruck ist, dass es vor allem in den Redaktionen natürlich oft einfach an Sachkenntnis mangelt. Also Sie haben erlebt gerade in den Zeitungsredaktionen, dass durch den massiven Abbau von Stellen es immer weniger Fachredakteure gibt. Der Stellenwert der Auslandsberichterstattung ist sozusagen gegenüber der Innenpolitik sehr viel geringer. Das führt natürlich dazu, dass sie oft sehr gute Kollegen vor Ort haben, die was berichten, die Sprache kennen und sich auskennen, aber in der Redaktion irgendwie Leute, die in ihren Kommentaren tatsächlich sehr stark operieren mit Vorurteilen oder irgendwelchen Plattitüden oder eben Vereinfachungen, die dann den Sachverhalt wieder nicht so treffen. Also ich sehe nicht so richtig, dass es da eine Absicht gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich sozusagen so, dass wir einfach als Journalisten sehr viel mehr Fachkompetenz bräuchten, um diese sehr komplizierte Welt zu beschreiben.
Das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass uns wahrscheinlich einfach so das kulturelle Verständnis fehlt. Wie kann man dagegen vorgehen? Also wie müsste man medial auch damit umgehen, um dieses Verständnis zu stärken?
Also mein Eindruck ist, dass es vor allem unterschätzt wird, wie wichtig Sprachkenntnisse sind. Und gerade in diesen Ländern, weil auch gerade wenn sie Politiker hören, es ja oft so ist, dass die auch in ihrer eigenen Sprache anders klingen als in der anderen. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht jemand wie Klitschko, der bei uns meiner Ansicht nach sozusagen überberichtet wurde und dessen Bedeutung unglaublich groß wurde, dadurch, dass er Kolumnist ist bei der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung ist mit ihm gereist. Es ist natürlich auch sehr einfach, mit dem Interviews zu machen. Der spricht fließend Deutsch. Der ist jedem bekannt. Und dadurch gibt es so eine merkwürdige Fokussierung auf eine Figur, die in Wahrheit in dem Land selbst nicht die Bedeutung hatte, die wir ihr zumessen. Und die Ukraine ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben zu lange sich, glaube ich, zu wenig darum gekümmert hat, was dort passiert. Es gab ja einen langen Vorlauf für diesen Konflikt. Und ich erinnere mich gut auch an Redaktionen, in denen ich arbeite, dass man ganz überrascht war, dass da wie scheinbar aus heiterem Himmel dieser Konflikt da war, wo man sagen muss, als jemand, der sich besser oder länger, sagen wir mal lieber länger, mit dieser Region beschäftigt, war das so überraschend nicht, ja. Man merkt es ja auch daran zum Beispiel, dass viele Büros geschlossen wurden. Man käme nie auf die Idee, in einem Washington ein Büro zu schließen. Aber in Moskau haben viele Zeitungsredaktionen auch die Zeit, die haben jetzt ihr Büro offen gehalten, aber ihren Korrespondenten abgezogen. Das Handelsblatt hat als einzige deutsche Wirtschaftszeitung, obwohl wir einen wichtigen Handel haben mit Russland, hat das Büro geschlossen. Und es gibt da sozusagen kaum Reaktionen darauf. Gleiches wäre undenkbar in Paris, London oder Washington.
Würden Sie sagen, dass es also immer noch einen medialen eisernen Vorhang gibt oder wieder einen gibt?
Na, ich hoffe, es gibt keinen eisernen Vorhang, aber was ich schon finde, es gibt den Kalten Krieg in den Köpfen. Ja, das finde ich ja. Und gerade als jemand, der im Kalten Krieg groß geworden ist, ich war sozusagen ein deutsches Kind in Russland und bin immer zu den Großeltern oder zur Großmutter gefahren nach Deutschland. Und da kam man damals wie vom Mond und das habe ich sehr gut in Erinnerung. Und deswegen war für mich immer sehr wichtig, dass das zusammenwächst. Und im Moment bin ich sehr beunruhigt, weil ich das Gefühl habe, der Kalte Krieg ist in unseren Köpfen. Aber eben, wenn man sich anguckt, sozusagen, was Putin dieser Tage sagt, in dessen Kopf ist es natürlich auch.
Ich würde gerne noch mal zum Ende vielleicht eine grundsätzliche Frage stellen. In so Krisensituationen, da wird ja so die Qualität von Journalismus besonders deutlich, positiv wie negativ. Ist es denn grundsätzlich überhaupt möglich, wirklich objektiv, journalistisch, sauber zu berichten, selbst wenn es so wäre, wie Sie sagen, man hätte Korrespondenten vor Ort, die die Sprache sprechen, die die Kultur kennen, die dort jahrelang leben, gut vernetzt sind? Es ist ja immer nur ein Ausschnitt eines Blickes einer Person, selbst wenn sie gut vernetzt ist. Also ist eine tatsächlich objektive Berichterstattung in so einer Krise, wie wir sie jetzt in der Ukraine haben, überhaupt möglich?
Ich bin nicht so ein großer Freund von diesem Wort Objektivität. Ich habe selber in Krisengebieten gearbeitet. Meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, solide zu arbeiten, uns vor Ort zu sein und zu gucken, was passiert und das natürlich dann abzugleichen und eben unterschiedliche Perspektiven vor allem anzubieten. Also ganz wichtig ist, dass jemand, der Medienkonsument ist in Deutschland, dass der versteht, dass nicht alle die Welt so sehen wie er. Und das bedeutet, dass man sozusagen unterschiedlichste Perspektiven anbietet, eben im Moment auch einfach referiert, wie ist sozusagen die Perspektive einer Regierung Putin, wie ist die Perspektive der Opposition vielleicht in Russland, von vielen anderen Leuten. Es ist ja auch in so einem Land wie Russland nicht, dass sie eine Sicht der Dinge haben, sondern das ist ja auch ein zutiefst gespaltenes Land mit sehr unterschiedlichen Sichten. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass unsere Aufgabe als Journalist ist, vor allem solche Perspektiven zu vermitteln. Und gerade in Krisensituationen ist das besonders wichtig.
Sagt die Journalistin und Osteuropa-Expertin Gemma Pörtzkin. Vielen Dank für das Gespräch. Das können Sie übrigens direkt im Anschluss zur Sendung wie alle Beiträge und Interviews nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de.